my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung, Lade, und zwar umsonst!
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein, nein!
Fokus Südwest. Herzlich willkommen zu Fokus Südwest, dem Infomagazin der freien Radios aus dem Südwesten. Die heutige Ausgabe am Donnerstag, den 23. März 2016, wird von Radio Dreieckland aus Freiburg produziert. Durch diese Sendung begleitet euch Mathieu mit folgenden Themen: geringe Beteiligung beim Antige-20-Protest in Baden-Baden und verdammt viele, die in der Flüchtlingsarbeit aktiv sind, sind sehr sauer. Nächste Sammelabschiebung nach Afghanistan am Montag, den 27. März. Doch zunächst die Fokus Südwest-Nachrichten für diese Woche. Sammelabschiebung nach Serbien und Mazedonien. Fast ausschließlich Roma und sehr viele Kinder von Abschiebung betroffen. Schwere Vorwürfe gegen Justizvollzugsbeamten in Ravensburg und Schwäbisch Hall im NSU-Untersuchungsausschuss. Tödliche Zwangsräumung in Tübingen und tödliche Männergewalt gegen Frauen in Freiburg und Emmendingen. Am gestrigen Mittwoch wurden wieder 93 Menschen vom Baden-Airpark in Richtung Balkan abgeschoben. Grün-Schwarz ließ mal wieder hauptsächlich Roma nachts von der Polizei abholen und per Flugzeug abtransportieren. 74 der 93 Betroffenen gehörten nach Angabe der Abschiebebehörde dem Regierungspräsidium Karlsruhe der Minderheit der Roma an. Nach Mazedonien wurden 48 Personen, nach Serbien 43 Personen abgeschoben. Zwei Betroffene seien sich gezwungen, freiwillig nach Serbien auszureisen. 42 der Abgeschobenen waren Kinder bis 14 Jahren. Ursprünglich wollte das Regierungspräsidium sogar 132 Menschen abschieben. Die nächste Sammelabschiebung in Richtung Balkan findet laut Aktion Bleiberecht bereits am kommenden Dienstag, den 28. März, statt. Der Flug vom Baden-Airpark soll dann um 12.20 Uhr in Richtung Pristina im Kosovo fliegen. Zudem berichtet der baden-württembergische Flüchtlingsrat, dass es am nächsten Montag wohl wieder eine länderübergreifende Sammelabschiebung nach Afghanistan geben soll. Vor dem Untersuchungsausschuss des baden-württembergischen Landtags zur Terrorgruppe NSU hat ein Zeuge am Montag schwere Vorwürfe gegen Justizvollzugsbeamten in der Jugendstrafanstalt von Ravensburg erhoben. In der Südwestpresse weitete er seine Vorwürfe auf das Gefängnis von Schwäbisch Hall aus. Der Zeuge, ein ehemaliger rechtsradikaler Häftling, erklärte, Justizvollzugsbeamte hätten 2004 und 2005 in der Jugendstrafanstalt von Ravensburg kostenlos CDs mit rechtsradikaler Musik an Häftlingen verteilt. Zu rechtsradikalen Häftlingen seien sie außerdem wohlwollend gewesen. Der Südwestpresse erklärte der ehemalige Häftling außerdem, im Gefängnis Schwäbisch Hall habe es offene rechtsradikale Sympathisanten unter den Beamten gegeben. Einer der Beamten hätte nicht verstanden, warum der rechtsradikale Häftling im Gefängnis saß und habe die NSDAP-Hymne im Hof gepfiffen. Der Zeuge Patrick W. aus Backnang im Rems-Murr-Kreis ist ein ehemaliger Neonazi aus den autonomen Nationalisten, der wegen Straftaten wie Brandstiftung an einem griechischen Kulturzentrum verurteilt wurde. Bei ihm wurde 2003 eine fast fertige Rohrbombe entdeckt. Seine Gruppierung wird für 42 Straftaten verantwortlich gemacht, von Hakenkreuzschmierereien über Molotow-Cocktails bis hin zu namentliche Drohungen gegen Polizisten. Die Verantwortlichen der genannten Justizvollzugsanstalten geben sich überrascht über die Vorwürfe. Das Justizministerium erklärte am Dienstag, es werde die Vorwürfe sorgfältig prüfen. Es gebe aber noch keine Anhaltspunkte, die diese Vorwürfe unterstützten. Auch die Südwestpresse selbst zeigt sich sehr vorsichtig mit den Vorwürfen des ehemaligen Häftlings. Außer diesen Vorwürfen brachte die Sitzung des NSU-Untersuchungsausschusses am Montag wohl keine konkreten Fortschritte bei der Frage, ob der NSU-Kerntrio über ein Unterstützernetz im Südwesten verfügte. In Tübingen endete am Montag, den 20. März, eine Zwangsräumung tödlich. Der Betroffene hatte zuvor auf die Zwangsräumer vom Ordnungsamt geschossen, dabei aber niemanden verletzt. Als er sich versuchte, vor einem wohl aus Verzweiflung selbstgelegten Feuer zu retten, stürzte der 69-Jährige vom Balkon. Wiederbelebungsversuche scheiterten. Der Mann hatte sich seit vielen Jahren in dem Universitätsgebäude eingerichtet, das seit 2011 vom Ludwig-Uhland-Institut für empirische Kulturwissenschaft genutzt wird. Bis August 2011 war er laut Universität als wissenschaftliche Hilfskraft an der Universität Tübingen beschäftigt. Eine gerichtlich angeordnete Zwangsräumung im Februar 2013 scheiterte, weil das Amtsgericht den Räumungstermin aufhob. Ein ärztliches Attest hatte Suizidgefährdung bescheinigt. Ein Amtsarzt erklärte dann aber im April 2016, es bestehe kein erkennbar erhöhtes Risiko für suizidale Handlungen. Mehrere Räumungsschutzanträge wurden abgewiesen. Ein Vorgehen von Universität, Sozialamt und Amtsarzt, das nach der tödlichen Zwangsräumung äußerst fragwürdig erscheint. In Freiburg und Emmendingen ist es Mitte März innerhalb weniger Tage zu zwei Fällen von tödlicher Gewalt gegen Frauen durch ihre Lebenspartner gekommen. In Freiburg-Ebne tötete ein 51-jähriger Mann seine 50-jährige Partnerin durch stumpfe Gewalt von hinten auf den Schädel. Anschließend brachte er sich selbst mit Medikamenten um. Die Hunde des Paares alarmierten am 11. März die Nachbarn und die Polizei mit ihrem Gebell. Wenige Tage später, am 16. März, tötete in Emmendingen ein Mann seine Ehefrau. Staatsanwaltschaft und Polizei hielten den folgenden Tatablauf für wahrscheinlich. Zitat: Der 58-Jährige hatte mit der am Tatort aufgefundenen Schusswaffe zunächst seine 42-jährige Ehefrau und den Hund getötet und danach sich selbst. Auch hier vermerken die Behörden Streitigkeiten oder Beziehungsprobleme als Auslösermotiv der tödlichen Männergewalt gegen die Ehefrau. Ob der Schusswaffenbesitz rechtmäßig war, steht in der Mitteilung nicht. Woher sie kam, auch nicht.
Schon gar nicht am 18. März, den Tag der politischen Gefangenen. Der 18. März, der Tag der Pariser Kommune. 2 Jahre nach Blockupy. 1 Jahr nach dem blutigen Erdogan-Deal. Wir lassen uns nicht einschüchtern, deswegen sind wir heute hier und deswegen gehen wir gemeinsam auf die Straße.
Rund 400 Menschen versammelten sich am Samstag in Baden-Baden, um gegen das G20-Finanzministerinnen-Treffen zu protestieren, das zeitgleich in der Stadt der ganz schön Reichen stattfand. Es war eine recht geringe Beteiligung, wenn man bedenkt, dass diverse Bewegungen mindestens auf Landesebene mobilisiert hatten. Die Behörden hatten im Vorfeld wohl mit 1000 Demonstrierenden gerechnet. Doch wie es eine Rednerin auf der Demonstration erklärte, bei schlechtem Wetter zählen die Anwesenden doppelt. Menschen aus allen Altersgruppen und aus verschiedenen Bewegungen waren auf der Demonstration vertreten. Am zahlreichsten waren die Blöcke Grenzenlos und der Block von Attac. Die Redebeiträge hielten unter anderem Menschen von Attac, Die Linke, dem BUND, der Interventionistischen Linken, dem antirassistischen Netzwerk Baden-Württemberg und von der Informationsstelle Militarisierung. Entsprechend vielfältig waren die angesprochenen Themen, von der Rüstungs- über die Wirtschafts-, Flüchtlings- und Umweltpolitik der G20-Staaten. Doch mindestens 2 Punkte hatten alle Redebeiträge gemein. Sie lehnten die Anmaßung der G20-Finanzminister ab, in einem exklusiven Club der Reichen Entscheidungen für die gesamte Welt zu treffen. Und sie kritisierten das Fehlen von internationaler Solidarität in den Entscheidungen des Gremiums.
Die G20 waren früher nur die Finanzministertreffen, aber seit der Finanzkrise sind es auch die obersten Staatschefs, die regelmäßig zusammenkommen, um sich abzusprechen. Und wir sagen, ja, ihr habt es verstanden, um die globalen Krisen anzugehen, brauchen wir mehr internationale Kooperation. Aber warum zur Hölle bedeutet internationale Kooperation heutzutage immer, dass sich die Reichen und Mächtigsten zusammensetzen, dann völlig intransparent arbeiten, niemand rechenschaftsschuldig sind und einfach selber bestimmen dürfen, wer mitredet. So kann das nicht weitergehen.
Oh, Die Rednerinnen erwähnten oft die Bankenrettung bei der Finanzkrise und die Sparpolitik in Europa, die insbesondere Griechenland aufgezwungen wird. In Verbindung damit fiel stets der Name des G20-Gastgebers, Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble, als Hauptverantwortlicher. Die Rednerinnen gingen auch oft auf die Rüstungsexporte und die Kriege der G20-Staaten ein, sowie auf die tödliche Abschottung der reichen Staaten gegen Flüchtlinge. Hier einige Auszüge zunächst aus dem Redebeitrag von Axel Mayer vom BUND.
Wir brauchen echte Nachhaltigkeit und Zukunftsfähigkeit. Da nützen alle Solaranlagen und Artenschutzprogramme nichts, wenn 1% der Weltbevölkerung über 99% der Kohle verfügt. Wenn die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter auseinandergeht, dann nimmt auch die gesellschaftliche Gewalt zu. Wenn die Schere zwischen Arm und Reich immer mehr auseinandergeht, dann ist auch die Demokratie gefährdet. Dann werden Mauern gebaut. Mauern in den Köpfen, Mauern um Amerika, Mauern um Europa und Deutschland. Und die Reichen werden sich immer mehr einmauern müssen. Nachhaltig ist nur eine Welt ohne Mauern.
Und hier ein Auszug aus der Kritik des antirassistischen Netzwerks Baden-Württemberg am G20-Gipfel.
Die Diskussion der G20-Länder ist verbunden mit einer Diskussion auch der Neustrukturierung der Entwicklungshilfe. Was heißt das denn? Neustrukturierung der Entwicklungshilfe heißt Erpressung der Länder, zum Beispiel in Afrika, aber nicht nur, mit dem Ziel, ihr bekommt nur dann Geld, wenn ihr unsere Interessen der Flüchtlingsabwehr umsetzt. Damit ihr mit uns zu sogenannten Sicherungspartnerschaften kommt. Das ist nicht anderes als die Verlagerung der Grenzen nach Afrika. Hotspots in Libyen, Sudan wird derzeit angegangen, die Grenzen doch dicht zu machen, um nur einiges zu nennen.
Während der Demonstrationen stürmte das Grenzenlos-Block eine symbolische Mauer aus aufgestapelten Kartons mit Aufschriften wie Festung Europa oder Ausgrenzung. Nach einem Redebeitrag über den jüngsten Verbot von Fahnen der kurdischen Organisationen PKK und YPG durch Innenminister Thomas de Maizière florierten plötzlich diverse kurdische Fahnen im Grenzenlos-Block. Die Demonstration durchquerte eine Innenstadt im Ausnahmezustand und verlief ohne Zwischenfall. Schon bei der Einreise am Hauptbahnhof war die Polizeipräsenz jedoch einschüchternd. Ein Beamter mit Gewehr gleich in der Unterführung sowie zahlreiche Beamtinnen, ein Polizeihund und eine Reiterstaffel vor dem Bahnhof. Polizeiwannen begleiteten die Shuttlebusse zum Stadtzentrum. Während der Demonstration selbst trat die Polizei weniger aggressiv auf. Ein Dutzend Beamten ohne Kampfmontur gingen jeweils vor und nach dem Protestzug. Ansonsten wurde in der gesamten Innenstadt lediglich das örtliche CDU-Büro von ein paar PolizistInnen mit einem Helm am Gürtel bewacht. Am Ende des Protestzuges auf der Luisenstraße trat die Polizei wieder viel massiver auf. Zahlreiche Polizeiwannen und viele Beamten mit dem Helm am Gürtel blockierten die Brücken und Straßen, die über den Bach Oos führten. Denn die G20-Finanzministerinnen tagten auf der Westseite dieses Bachs im Kurhaus, wo sich ironischerweise auch das Casino befindet. Auf den Ausnahmezustand in Baden-Baden, der die Finanzministerinnen vor möglicher linker Gewalt schützen sollte, gingen die Rednerinnen auch ein.
Muss aber die Bevölkerung nicht vor Gewalttäterinnen geschützt werden, die sich im Kurhaus versammelt haben und sich darunter befinden? Unser Verhältnis zur Gewalt ist geklärt. Das kann man von den vielen der angeblich Guten, die sich heute im Kurhaus treffen, nun wirklich nicht behaupten. Wir kämpfen für eine Welt ohne Ausbeutung, Unterdrückung, Rassismus, Krieg und soziale Ungerechtigkeit.
Sie sind verantwortlich
für die Zehntausenden Toten an den Außengrenzen der EU als Folge der Flüchtlingsabwehr.
Sie sind verantwortlich
für die völkerrechtswidrigen Angriffskriege im Irak, Afghanistan und Jugoslawien, in deren Folge Hunderttausende den Tod fanden, ganze Länder verwüstet und Millionen Menschen in die Flucht getrieben wurden.
Sie sind verantwortlich
für die extralegalen Hinrichtungen durch Drohnen, die in vielen Zivilisten zum Opfer gefallen sind.
Sie sind verantwortlich
für den Krieg und Bombenterror der türkischen Regierung gegen die eigene Bevölkerung in Nordkurdistan mit der Zerstörung ganzer Stadtviertel.
Sie sind verantwortlich
für die Waffenexporte, die direkt oder über die Verbündeten in den Händen von Despoten oder IS-Terroristen landen.
Sie sind verantwortlich
für die Auswirkungen der hiermit verursachten Bankenkrise.
Auch Tobias Pflüger von der Informationsstelle Militarisierung aus Tübingen stellte verschiedene Regierungen der G20 als verbrecherische Gewalttäter dar.
Da sitzt zum Beispiel der Finanzminister von Brasilien. Und in Brasilien haben sie einfach die Präsidentin weggeputscht. Da sitzt zum Beispiel der Finanzminister Indiens. Dort sitzt eine sehr nationalistische Regierung. Da sitzt aber auch der Finanzminister Saudi-Arabiens, eines strategischen Partners der Bundesrepublik. Und liebe Freundinnen und Freunde, genau dorthin werden jetzt wieder Waffen geliefert. Und in Saudi-Arabien bombardiert auch mit deutschen Waffen den Jemen. Liebe Freundinnen und Freunde, ich halte das für verbrecherisch.
Verschiedene Medien hatten über die Verschwendung von Steuermitteln durch die Stadt Baden-Baden in Verbindung mit dem G20-Treffen hingewiesen. Auch das griffen Rednerinnen auf.
Wir alle zusammen, wir bezahlen viel Geld dafür, dass diese Leute sich heute treffen können. Da vorne, dieser Platz, die Baden-Badener wissen es am besten, ist extra kurzfristig. Da wäre eigentlich eine Baustelle, die ist zugeschüttet worden, kurzfristig, für nur wenige Tage asphaltiert worden. Kostet anderen 100.000 Euro, was da passiert ist, einfach weil man Angst vor uns hat. Angst vor Bürgern, die sich für Gerechtigkeit einsetzen.
Den Protest in Baden-Baden nahmen Rednerinnen auch zum Anlass für den Protest gegen den G20-Gipfeltreffen Anfang Juli in Hamburg zu mobilisieren.
Hamburg ist eine Stadt mit rebellischer, mit linker Geschichte. Eine Stadt mit einer Vielzahl aktivistischer Praxen und pluralistischen Lebensentwürfen. Eine Stadt, die die G20 nicht willkommen halten wird. Wir sehen uns wieder im Juli an der Roten Zone und bis dahin an all den Orten, an denen wir täglich die widerständische Solidarität leben.
Am kommenden Montag, den 27. März, soll wohl die bereits vierte umstrittene Sammelabschiebung nach Afghanistan stattfinden. Das berichtet der baden-württembergische Flüchtlingsrat. Über den neuerlichen Flug und die grün-schwarzen Vereinbarungen in Baden-Württemberg zu Afghanistan-Abschiebungen hat Fabian Mitschan-McGinley, Geschäftsführer des baden-württembergischen Flüchtlingsrates, gesprochen.
Was gibt es momentan für Informationen über diese nächste Sammelabschiebung am Montag?
Wie auch bei den vorherigen Sammelabschiebungen gibt es natürlich vorab keine offiziellen Informationen. Es sind da aber verschiedene Informationen im Umlauf gewesen schon so die letzten Tage. Und es verdichten sich jetzt die Hinweise. Man kann es jetzt als relativ gesichert wahrscheinlich ansehen, dass die nächste Sammelabschiebung am kommenden Montag stattfinden wird. Und zwar wahrscheinlich ab München. Mehr weiß man jetzt nicht, oder man kann sich das nur aus den Erfahrungswerten erschließen. Das heißt, ich vermute, dass der Flug wieder abends gehen wird. Hintergrund ist, dass die dann eben am frühen Morgen des folgenden Tages in Kabul wären. Das machen die dann eben deshalb, damit die Leute, die eventuell noch weiterreisen müssen, dann noch am gleichen Tag ankommen könnten. Ansonsten gehen wir davon aus, dass wahrscheinlich wieder 50 Leute eingeplant sind für diesen Flug und dass eben einige Bundesländer mitmachen werden und einige nicht. Da ist ja auch die Konstellation bekannt, welche das sind. Und es gibt leider auch keinen Grund davon auszugehen, dass Baden-Württemberg dieses Mal nicht schon wieder dabei sein wird.
Kommen wir zum Thema Baden-Württemberg. Anlässlich der letzten Abschiebung nach Afghanistan hat es auch in der grün-schwarzen Koalition etwas rumort. Nun wurde vereinbart, Einzelfälle noch sorgfältiger zu prüfen. Dann doch Abgeschobene sollen in Afghanistan eine angemessene Betreuung durch die Internationale Organisation für Migration erhalten. Und es wurde vereinbart, dass Personen, die von der vor einiger Zeit erlassenen Bleiberechtsregelung profitieren könnten, explizit auf diese hingewiesen werden sollen. Ein erfreuliches Zeichen der grün-schwarzen Landesregierung?
Ich bin wirklich bereit, mich über jeden noch so kleinen Fortschritt zu freuen, aber ich sehe das jetzt eigentlich nicht wirklich als einen Fortschritt, der wirklich irgendeinem von den Betroffenen weiterhelfen wird. Also gut, dass die Leute auf die Bleiberechtsregelungen explizit hingewiesen werden, ist sicherlich zu begrüßen. Das Problem ist aber, dass sehr, sehr viele Leute, die die Kriterien erfüllen, um von Bleiberechtsregelungen zu profitieren, diese eben nicht in Anspruch nehmen können, weil es dann eben doch im Einzelfall irgendwelche Hürden auftauchen, dass die Behörden dann eben sehr ungern diese Aufenthaltserlaubnisse nach diesen Bleiberechtsregelungen aussprechen. Das scheitert dann eben in der Praxis, diese Regelungen, die auf dem Papier gut aussehen und auf die man sich dann als Politiker berufen kann, um zu sagen, hier, guck mal, wir bieten den Leuten ja auch eine Bleibeperspektive. In der Praxis funktioniert es leider allzu selten. Was die Einzelfallprüfung betrifft, zum einen wurde es ja schon vorher gesagt, es wird jeder Einzelfall sorgfältig geprüft. Und wenn ich mir angucke, was da vorher für Einzelfälle dabei waren, wo das vollkommen unverständlich war, wo das eben nicht diesen Kriterien entsprach, die man nach außen kommuniziert hat, dann kann ich nicht glauben, dass es vorher überhaupt eine nennenswerte Einzelfallprüfung gegeben hat. Und jetzt zu sagen, noch sorgfältiger, zweimal oder dreimal oder zehnmal null, ist immer noch null. Herr Strobel hat gesagt, dass seiner Meinung nach es jetzt keine größeren Pannen gegeben hat. Das heißt, es ist da überhaupt kein Problembewusstsein, es ist überhaupt keine Einsicht, dass es da irgendwas schiefgelaufen ist bisher. Und vor diesem Hintergrund ist diese Ankündigung meiner Meinung nach nichts wert. Das heißt, wir haben nicht mal geringfügige Verbesserungen und wir bleiben unabhängig davon bei unserer Position, dass Abschiebungen nach Afghanistan grundsätzlich abzulehnen sind und nicht nur irgendwie in irgendwelchen Einzelfällen von besonders schutzbedürftigen Menschen oder Menschen mit Familie oder sonst irgendwas. Es ist völlig egal, was es für ein Mensch ist. Wir sind grundsätzlich dagegen, irgendjemanden nach Afghanistan abzuschieben aufgrund der aktuellen Situation dort.
Wir reden wieder einmal über eine Sammelabschiebung nach Afghanistan. Am gestrigen Mittwoch fand auch eine Sammelabschiebung nach Serbien und Mazedonien statt. Von diesen Sammelabschiebungen sind stets sehr viele Menschen und hauptsächlich Roma betroffen. Zeigt auch unser Interview, zeigen die Proteste gegen die Afghanistan-Abschiebung, die es anlässlich von Abschiebungen in Richtung Balkan kaum mehr gibt. Zeigt das, dass die Einteilung in gute und vergessene Flüchtlinge selbst in flüchtlingssolidarischen Kreisen klappt?
Ehrlich gesagt kann ich das jetzt nicht so ganz ausschließen. Ich befürchte das auch. Ich glaube, das Hauptproblem ist ein Gefühl der Ohnmacht, wenn etwas sich über so lange Zeit so massiv eingespielt habe, diese regelmäßigen Abschiebungen. Ich kann mich daran erinnern, wo es noch Proteste gab vor Ort an den Unterkünften, an den Erstaufnahmestellen in der Lehre in Karlsruhe oder auch am Flughafen, und ich war da teilweise dann auch selber dabei. Und ich weiß auch aus Gesprächen mit anderen Aktivistinnen und Aktivisten dieses Gefühl der Ohnmacht, wenn man sieht, man versucht etwas zu machen, man versucht dagegen zu protestieren und es ist immer wieder und immer wieder und man kann das dann eben nicht verhindern, dass es ein Stück weit die Ratlosigkeit ist, was können wir denn tun, um dagegen etwas zu machen? Also ich glaube nicht, dass irgendjemand aus der flüchtlingssolidarischen Bewegung in Baden-Württemberg, dass dem das gleichgültig ist. Ich glaube, dass es wir das alle sehr, sehr empörend finden, sehr, sehr traurig finden, aber ein Stück weit auch die Strategie fehlt oder die Idee, was man denn da machen könnte. Und ich denke, die Situation in Bezug auf Afghanistan ist deshalb anders, weil das jetzt in der öffentlichen Debatte präsenter ist, dass da vielleicht auch die Möglichkeit, viele Leute zu mobilisieren, besser ist. Jetzt, wo das gerade losgeht, ist natürlich auch die Gefahr, wenn sich das eben einspielt, dass regelmäßig nach Afghanistan abgeschoben wird, dass dann irgendwie auch dann dieser Effekt eintritt, dass der Widerstand dann auch schwächer wird. Aber
daran anschließend wird es Protest am Montag wieder in Baden-Württemberg geben oder setzt eben doch selbst bei Abschiebung ins Kriegsgebiet letztlich dann ein Gewöhnungseffekt ein?
Wir rufen jetzt dazu, auf jeden Fall dazu auf, Protestkundgebungen zu organisieren, so wie letztes Mal dezentral und uns diesen auch zu melden, damit wir die bewerben können. Und anschließend noch an die letzte Frage. Ich finde es auch wichtig, diese Abschiebung nach Afghanistan, wo das Thema Abschiebung wieder auf die Tagesordnung gesetzt wird, auch zum Anlass zu nehmen, auch bei diesen Protestkundgebungen, um zu sagen, es geht nicht nur um Afghanistan, sondern auch grundsätzlich um die Abschiebepraxis in Baden-Württemberg und dann eben auch mit allen von Abschiebungen betroffenen und bedrohten Menschen solidarisch zu sein.
Die afghanische Community scheint bisher den Abschiebungen durchaus mit Protest begegnen zu wollen. Entwickelt sich hier eine von den Geflüchteten selbst getragene Bewegung?
Also ich hoffe schon. Es gibt ja Ansätze davon und auch mehr als Ansätze, wenn ich beispielsweise die Afghan Refugees Movement im Rhein-Main-Gebiet anschaue, die da auch wirklich Proteste organisiert haben. Wir haben eben auch mit Jugendlichen ohne Grenzen in Baden-Württemberg Menschen aus Afghanistan und wir haben an verschiedenen Orten in Baden-Württemberg Menschen aus Afghanistan, die eben aktiv werden. Und man hat es eben auch gerade in Stuttgart gesehen bei den Protesten, dass da viele Menschen aus Afghanistan mit dabei waren. Das ist natürlich etwas, das wir sehr begrüßen und das wir auch nach Kräften unterstützen werden in der Zukunft, dass sich hier eine Bewegung aufbaut, nicht nur von Menschen aus Afghanistan, sondern auch eben von geflüchteten Menschen aus anderen Ländern. Ich finde es auch immer wieder ermutigend, wenn ich geflüchtete Menschen beispielsweise aus Gambia oder aus anderen Ländern sehe, die dann eben auch gegen Abschiebung nach Afghanistan demonstrieren, weil auch diese Solidarität, dass man sich nicht nur um die eigenen Landsleute, sondern generell um das Thema Rechte von Geflüchteten kümmert, ist nämlich auch sehr wichtig.
Abschließend noch Hoffnung, dass sich Grün-Schwarz doch noch zu einem Stopp der Abschiebung nach Afghanistan durchringt?
Es ist schwer vorherzusagen, aber ich glaube, es ist auf jeden Fall wichtig, dass der Druck aufrechterhalten wird. Ich denke schon, dass es innerhalb der Grünen sehr umstritten ist, dass es sehr viele Leute gibt, wahrscheinlich bis in die Landtagsfraktionen, bis in die Parteispitze auf Landesebene hinein gibt, die unzufrieden sind. Und ich denke, die Grünen wären auch gut beraten, wenigstens mal aus wahltaktischem Kalkül darüber nachzudenken, was es für Auswirkungen hat, wenn man sich deren Umfragenwerte im Moment anschaut. Die Leute, die Abschiebungen nach Afghanistan gut finden, die werden sowieso nicht die Grünen wählen. Und wir haben verdammt viele Leute in Baden-Württemberg, die in der Arbeit mit geflüchteten Menschen ehrenamtlich aktiv sind, die zumindest potenziell zu der Wählerschaft der Grünen gehören, die jetzt sehr, sehr enttäuscht und sehr, sehr sauer sind. Und die werden sich überlegen, ob bzw. was sie dieses Jahr bei den Bundestagswahlen da noch wählen können.
Das sagt Sean McGinley, Geschäftsführer des Baden-Württembergischen Flüchtlingsrats. Am kommenden Montag, den 27. März, soll wohl die vierte Sammelabschiebung nach Afghanistan stattfinden. Und nur einen Tag später wird dann laut Aktion Bleiberecht wieder eine Sammelabschiebung vom Baden-Airpark in Richtung Kosovo stattfinden.
Zur erwähnten Bleiberechtsregelung lässt sich auf Baden-Württemberg bezogen sagen, obwohl in Baden-Württemberg derzeit über 4.000 Menschen seit mehr als 6 Jahren geduldet leben, davon über 3.000 Menschen sogar seit mehr als 8 Jahren, haben nur genau 56 Geduldete landesweit ein Bleiberecht nach § 25b Aufenthaltsgesetz bekommen. Weiterhin haben in 13 Fällen Ehegatten und Lebenspartner und in 14 Fällen minderjährige Kinder über ihre Familienangehörigen nach § 25b Aufenthaltsgesetz ein abgeleitetes Bleiberecht erhalten. Auch bei der Bleiberechtsregelung für Jugendliche und junge Heranwachsende sind die Zahlen gering. Insgesamt leben über 1.000 geduldete Jugendliche seit mehr als 4 Jahren in Baden-Württemberg, aber nur rund 300 haben eine Aufenthaltserlaubnis nach § 25a Aufenthaltsgesetz erhalten. Many people think they knew much more about yourself than you. They talk about this about your life, your behavior, about your life, so they're the same direct in your eyes. We'll be right back. Das war Fokus Südwest in der Ausgabe vom 23. März 2017. Produziert wurde die Sendung von Radio Dreieckland. Am Mikrofon verabschiedet sich Mathieu und die Musik kam heute von The Rising Hope.